Liebe Glaubensgeschwister, liebe Glaubensfreunde und liebe Gäste, es ist ja morgen ein kirchlicher Feiertag, das Pfingstfest. Das ist eigentlich das dritte hohe Fest im Kirchenjahr nach Weihnachten und dann kommt Ostern und dann kommt Pfingsten. Pfingsten wird als Geburtsjahr angesehen, das Pfingstfest als Erinnerung an die Geburt der christlichen Gemeinde. Viele Leute wissen das gar nicht mehr und die freuen sich, morgen, übermorgen können sie in die Natur fahren und erholen sich. Wir wollen so ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie es damals war zu Pfingsten im Jahre 31 nach Christi Geburt. Früher hatte man das Pfingstfest ja länger gefeiert, von Himmelfahrt an, 10 Tage. Dann wird es reduziert auf 3 Tage, jetzt sind es leider nur 2 Tage und die Kinder freuen sich im Allgemeinen, wenn sie Ferien haben, aber in Hessen gibt es keine Ferien, da geht die Schule am Dienstag wieder los. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Pfingstfest in alter Zeit. Ich habe aufgeschlagen einen Text aus der Apostelgeschichte und lese hier die uns wohlbekannten Verse 6 bis 8. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 und ich bemühe mich heute eine Predigt zu halten. Predigt ist ja kein Referat und ist auch kein Vortrag, sondern ist die Auslegung des Wortes Gottes. Und wer ein Bibelbuch zur Hand hat, den lade ich ein, das mit aufzuschlagen, denn es werden aus dieser Gegend hier, überhaupt nicht viel blättern, aber aus dieser Gegend einige Texte herausgenommen werden, weil dieses Pfingstfest auch für uns heute eine sehr große Bedeutung hat. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 und dort steht Folgendes geschrieben. Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn, nämlich Jesus, und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus war auferstanden von den Toten. Jesus hatte sich zusammengefunden mit den Gläubigen damals auf einem Berg in Galiläa und dann nahm er sich Zeit 40 Tage lang zwischen Passa und zwischen dem Pfingstfest mit seinen Jüngern zusammen zu sein und ihnen wichtige Dinge zu erzählen. In Vers 4 und 5 des gleichen Kapitels heißt es, und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Herr Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das heißt also, er verheißt ihnen Kraft. Und Jesus hatte jetzt etwas ganz Bestimmtes vor. Er wollte wieder zurückkehren zu seinem Vater im Himmel. Aber er wollte den Jüngern einen Auftrag geben. Einen Auftrag, der die Welt bewegen sollte. Von eigener Kraft, das wusste er, konnten sie das nicht leisten. Und deswegen betont er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Jesus kehrte dann zurück zu seinem himmlischen Vater und dann dauerte es genau 10 Tage. Die Gemeinde damals in Jerusalem, und das wird extra betont, waren stets beieinander einmütig Und in Kapitel 2 von der Apostelgeschichte, da steht, und als der Tag des Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Derjenige, der uns das jetzt berichtet hat, das war ja der Lukas. Die Apostelgeschichte ist der zweite Teil von der Darstellung, die der Lukas gegeben hat, nachdem er sich gut beraten ließ und dass er alles genau beobachtet hat, um das zu schreiben an den Theophilus in Rom. Wir haben jetzt das, was er berichtet hat, von jenen Ereignissen. Das heißt also, es wird uns hier geschildert, die Gemeinde war zusammen am Tag des Pfingsten. Das Pfingstfest in der alten Zeit war eines der hohen drei Feste. Zu diesen drei Festen, Passa, Pfingsten und das Laubhüttenfest, sollte jeder jüdische Mann ja Jerusalem reisen. Oft in der Diaspora hatten sie weite Wege zu überwinden. Ihr könnt ja lesen, wo die alle herkamen. Aus Mesopotamien, aus Ägypten, aus Rom. Ne, die hatten ja kein Flugzeug wie wir da heute. Die mussten wandern, die waren wochenlang unterwegs. Eines der großen Feste war das Pfingstfest, aber das Pfingstfest war nichts anderes als ein Erntedankfest. Leute waren ja angewiesen auf das, was sie da angebaut haben. Und es war die Getreideernte, die an diesem Tage abgeschlossen wurde. Und darüber freuten sich die Leute natürlich, dass sie was zu essen hatten. Wurden bestimmte Opfer gebracht und deswegen wanderten die aus in verschiedensten Teilen zurück nach Jerusalem. Brauchten nur die Männer den Weg zu machen. Die Frauen hatten es leichter, die konnten zu Hause bleiben, hatten vielleicht auch mal ein paar Wochen Ruhe. Aber hier wird uns sehr deutlich erklärt, alle, die halbwegs konnten, die wanderten nach Jerusalem. Und da war eine ganze Menge Leute zusammengekommen. Die Stadt war gefüllt von diesen aus den fernen Gegenden. Aber auf die Gemeinde war jetzt die Kraft oder die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen. Und jetzt lesen wir ja, und sie fingen an zu predigen. Leute, die sonst ungeübt waren, fingen an zu reden. Diejenigen, und das ist jetzt interessant, dass wir oft das überlesen, diejenigen, das findet ihr in Vers 5, die gottesfürchtige Männer waren aus allerlei Volk, die verstanden plötzlich, was sie redeten, obwohl die aus verschiedenen fernen Gegenden gekommen waren, wo sie auch in den Sprachen sich angepasst hatten. Es war eigentlich weniger ein Sprachwunder, sondern mehr ein Hörwunder. Die staunten darüber. Aber ich betone, es steht extra da, die gottesfürchtig waren, die verstanden, was da geredet wurde. Ihr lest aber im Vers 13 die anderen, die nichts verstanden, weil sie nicht gottesfürchtig waren, die hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Es gibt auch heute solche Leute, die kein Interesse haben am Worte Gottes, verstehen sie das auch nicht, was da drin steht. Die anderen, die gottesfürchtig sind, wie ich hoffe, wir, die wir heute versammelt sind hier, wir erfassen, dass uns hier nahegebracht wird und sind hoffentlich auch so begeistert wie die, die jetzt eine Predigt hörten. Eigentlich eine Rede, die der Petrus hielt. Auch der Petrus war jetzt gepackt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Petrus, der wollte ihnen in aller Deutlichkeit etwas sagen, worüber es keinen Zweifel gab, und zwar steht das in Vers 32. Der Höhepunkt seiner Rede war, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Jesus auferwecken. Sagt ihr, das haben wir selbst miterlebt. gibt ja heute viele, viele Leute, auch die, die sich Christen nennen, die in der Auferstehung Jesu ein großes Fragezeichen machen. Jesus auferstanden, war doch nur ein Mensch wie wir. War damals einer, der viel geredet hat. Wer soll auf? Das fragen sich heute viele Christen. Aber hier steht ganz deutlich, der Petrus war so begeistert. Er hat selbst Jesus erlebt. 40 Tage war er mit ihm zusammen. Und jetzt konnte er sagen, dieser Jesus ist auferweckt worden von den Toten. Und Vers 33. Nun er, das ist der Text ein bisschen schlecht übersetzt, bei mir steht nun er durch die Rechte Gottes. Aber im Grundtext heißt es, nun er zur Rechten Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er nämlich Jesus ausgegossen, was ihr hier seht und höret. Also er sagt, er sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Und er hat vom Vater diesen Geist bekommen, den er uns übermittelt. Und wir sind jetzt da und verkündigen sein Wort in aller Entschiedenheit. Nun war das ja ein Erntedankfest gewesen. Die Ernte war eingebracht worden. Aber jetzt wird uns in dieser ganzen Darstellung gezeigt, dass Jesus ihnen ja sagen wollte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet das Evangelium verkündigen. Das heißt, ihr werdet jetzt Samen austeilen. Und dieser Same, so wie das Getreide damals ja auch, das braucht entsprechende Feuchtigkeit, damit der Same Wurzeln schlagen konnte in der Erde. Und deswegen spricht der Joel von dem sogenannten Frühregen und er spricht von dem Spätregen. Ein großer Unterschied zwischen beiden, müsste ich fast sagen, Regenarten. Der Frühregen ist bei uns natürlich ein bisschen anders hier in Deutschland, in drüben in Israel. Da fängt die Aussaat an so etwa im Oktober. Oktober, November, Dezember. Und der Same würde vertrocknen. Es ist ja in diesen Ländern oft so, wenn es nicht regnen würde. Der Frühregen. Der gibt dem kleinen Samen Kraft, dass er Wurzeln schlägt. Und dann kommt die Winterzeit. Aber Jesus spricht ja hier vom Verkündigen des Evangeliums. Und er in aller Deutlichkeit hat ihnen gesagt, ihr werdet diese Kraft empfangen des Heiligen Geistes. Und dann werdet ihr predigen. Wird uns gezeigt, wo sie predigen sollten, aber das geht ja hier in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Sie sollten den Samen des Evangeliums austeilen und der Geist Gottes wird ihnen dabei helfen. Und kommt ja das Wunderbare, wo wir oft traurig sind heute, wenn wir reden und keiner reagiert, aber der Geist Gottes wirkte mit und er wird uns berichtet, ja, in Apostelgeschichte Kapitel 2 oder in Vers 37 schon, Apostelgeschichte 2, 37, als sie, die da hörten jetzt, das vernahmen, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die haben gehört, was da verkündigt wird. Das ist was Wunderbares, wenn man Menschen begegnet, die uns die Frage stellen, ja, was sollen wir denn tun, um das Ziel, das wir als Gläubige ersehnen, auch erreichen können? Was sollen wir tun? Und jetzt gibt der Petrus in kurzen Zügen die Antwort. Er sagt, tut Buße. Lasse sich an jeglicher taufen. Das heißt Buße tun. Ganz schlicht, denkt um. Wenn jemand in seinen Gedanken sich verändert, wird er sich auch verändern in seinem Handeln. Denkt um und lasset euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Lasset euch taufen. Hat er sie aufgefordert? Wie viele haben sich damals taufen lassen? Wunderbare Reaktion, 3000. Aber jetzt fällt uns beim genauen Lesen dieses Verses 38 etwas auf. Was sagt der Petrus? Auf vorher war Jesus gut instruiert worden, lasset ein jeglicher sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Alle Taufen, die der Lukas uns berichtet in der Apostelgeschichte, sind alle gelaufen auf den Namen Jesu. Jetzt denken wir, was hat denn Jesus in Matthäus 28 in Vers 19 gesagt? Er sagte, mache zu Jüngern alle Völker, was kommt dann? Und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So haben wir das immer gemacht. Nur genau genommen war es eigentlich verkehrt. Denn man hat herausgefunden, dass diese Taufformel erst in nachapostolischer Zeit praktiziert worden ist. Jesus hat diese Formel in diesem Text nicht einbezogen, sondern wer die Bibel aus dem Herder Verlag liest, der findet so ein kleines Sternchen dahinter. Und hinter diesem Sternchen, da steht ganz schlicht und ganz freundlich, die trinitarische Taufformel hat sich in der frühen Kirche aus der einfachen Formel auf den Namen Jesu entwickelt. Das heißt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hat Jesus nicht gesagt und der Matthäus hat es nicht reingeschrieben, sondern das hat man in späterer Zeit erst hinzugefügt. Das heißt also, die Taufformel, die der Petrus praktiziert hat, war, ich taufe dich im Namen Jesu. Und alle Taufen, die berichtet werden, sind in diesem Stil gelaufen. Jetzt kommt aber noch ein anderer Gedanke dazu, und zwar der, der in Vers 42 geschrieben wird. Sie blieben aber, nachdem 3000 Seelen getauft oder Menschen getauft wurden, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Was haben sie gemacht? Sie haben sich an das gehalten, was die Apostel ihnen gelehrt hatten, und die Apostel hatten ja den Auftrag bekommen von Jesus, predige das Evangelium, mache zu Jüngern alle Völker und, was steht dann dabei, lehre sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das haben die Apostel gut gehört. Und deswegen haben die Apostel das auch so, wie es Jesus ihnen aufgetragen hatte, weiter verkündigt. Aber heute gibt es so ein bisschen Probleme. Noch Jesus gelehrt haben, das sind die sogenannten Dogmen. Was ist ein Dogma? Ein Dogma ist, heißt griechisch nichts anderes als Meinung. Wir sehen es als Lehrsatz, als Glaubenssatz, aber im übertragenen Sinne ist das Dogma eine Überzeugung, die nicht durch einen Beweis, sondern durch autoritative Erklärung gesichert ist. Nicht durch einen Beweis. Dogma. 1870 wurde das Dogma verkündigt der Infallibilität, der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra spricht. Das heißt, unfehlbar ist ein Dogma. Unfehlbar ist eigentlich nur Jesus gewesen. Aber kein Mensch ist unfehlbar, aber das Dogma bezeichnet jetzt den Papst als unfehlbar, wenn er ex cathedra spricht. Er hat es auch gemacht. Jahre 1950, das Dogma von der Himmelfahrt der Maria. Wo ist nach der Bibel die Maria geblieben? Im Grab natürlich. Das Dogma der katholischen Kirche lehrt, sie ist aufgefahren in den Himmel. Wir werden keinen Bibeltext finden. Das ist ein Dogma. Unbewiesene Erklärung, einer autoritativen Gesellschaft. Wir haben genau dasselbe. Es wird manche erschrecken mit dem Dogma der Dreieinigkeit. Das Dogma der Dreieinigkeit ist keine apostolische Lehre, sondern das ist, genauso wie ich das geschildert habe, in nachapostolischer Zeit eine Glaubenslehre, die heute fast alle Christen akzeptieren. Eine Kirche kann sich nur der Ökumene anschließen, wenn sie die Lehre der Dreieinigkeit akzeptiert. Ein Christ wird nur dann ein Christ, in der allgemeinen Christenheit angesehen, wenn er an die Lehre, an das Dogma, an das katholische Dogma von der Dreieinigkeit glaubt. Aber ich betone, hier steht, haltet euch an das, was die Apostel euch verkündigt haben. Das hat der Apostelgeist uns nicht vermittelt. Und deswegen sehen wir aus dieser Betrachtung einige sehr interessante Dinge. Wir sollten das, was hier geschrieben steht, als Geburtstag der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinde erkennen. Der Auftrag wurde jetzt den Jüngern gegeben, so zu predigen und zu verkündigen, wie Jesus es ihnen dargelegt hat. Und da müssen wir staunen. Dann ging auch das Evangelium von Jerusalem nach Samarien und so weiter bis an das Ende der Erde. In allen Zeiten der fast 2000 Jahre, die hinter uns liegen, können wir erkennen, dass Menschen aufgetreten sind, die immer wieder den Wert darauf gelegt haben, auf die Botschaft, die Jesus uns vermittelt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Habt ihr die Waldenser in der Zeit des Mittelalters nachher, habt ihr die Reformatoren, den Luther natürlich und den Calvin und den Zwingli und wie die alle hießen dann, die aufgetreten sind, bis in die Zeit, wo das Missionszeitalter begann, wo Missionare herausgeschickt wurden in die weite Welt, wo die Bibelgesellschaften gegründet wurden, drüben in England, in Berlin und natürlich auch in Stuttgart, die württembergische, die Bibeln druckten, das Evangelium sollte verkündigt werden zu allen Völkern. Und dann kam die besondere Botschaft. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 6, der Engel, mit was für einem Evangelium? Mit dem ewigen Evangelium, dem Evangelium, das unverändert war und auch ist. Vieles wurde ja geändert. Ihr wisst ja, was da alles an Anbetung der Heiligen und was da alles erzählt wird. Und wie das heute noch auch in protestantischen Kreisen vor sich geht. Aber hier wird in aller Deutlichkeit erklärt, die Botschaft, das ewige Evangelium soll verkündigt werden. Was ist der Inhalt? 7. Die Zeit des Gerichtes ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Und heute sehen wir die Probleme in der Diskussion zwischen Evolutionstheorie und zwischen Schöpfungsglaube. Viele Menschen glauben nicht mehr, dass Gott der ist, der das Leben geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der alles geschaffen hat, was wir auf dieser Welt erkennen und sehen können. Und diese Botschaft wurde aufgenommen von Menschen, die sich mit dem Wort Gottes intensiv beschäftigt haben. Die Adventbewegung entstand dadurch mit dem Gedanken, allen Menschen diese Botschaft in Deutlichkeit nahezubringen. Und das ist jetzt der Augenblick, wo wir dem großen Ereignis näher kommen. Und dieser Augenblick, der wird gestärkt werden, wieder durch einen Regen, durch den Spätregen. Der Spätregen ist Gottes Volk, lässt Gottes Volk wieder aufleben und Kraft gewinnen, damit es die Zeit der Angst überstehen kann und bereitet es auf die Verwandlung vor. Es werden ihn diejenigen empfangen, die durch die dritte Engelsbotschaft in der Gemeinde vereint und darauf vorbereitet sind, und diejenigen Aufrichtigen außerhalb, die unter ihrem Einfluss bald dazu geschart werden, aus unserem ABC, dem Kommentar. Das heißt also, Spätregen. Sehr viel März und April in Palästina. Die Winterzeit war vorüber und jetzt fing es wieder an zu regnen. Und dieser Regen, der als Spätregen bezeichnet wurde, der brachte das kleine Pflänzchen dahin, dass es Frucht trug und dass dann diese Frucht geerntet werden konnte. Das war der Spätregen. Was jetzt geschieht in der Verkündigung des Evangeliums, ist immer noch der Frühregen. Wenn es einmal hat auf uns zukommen wird, und davon spricht die Heilige Schrift ja in aller Deutlichkeit, was da alles geschehen wird, eine Zeit großer Trübsal in Daniel Kapitel 12, Vers 1, wie sie nie gewesen ist. Man hat da verkehrte Lehren, sagt der Apostel Paulus, die dringen ein aus der Gemeinde selbst. Die Gemeindeglieder werden durcheinander gebracht werden. Und der Apostel Paulus, der schreibt, das ist ein schöner Text, den wollen wir ganz kurz, jetzt ist die Zeit schon um, ganz kurz noch betrachten, 2. Timotheus 3 in den Versen 1 bis 5. Und wer das so in Ruhe liest und auch durchdenkt, der wird erstaunt sein, denn er findet, dass der Paulus damals ja fast ein Prophet gewesen ist. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, da steht Folgendes verzeichnet. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten geschehen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hochfertig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die die Lüste mehr lieben als Gott, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie solche Meide. Wenn ihr das mal lest zu Hause und die Zeitungen lest, oder wenn ihr im Fernsehen guckt, dann findet ihr das, was hier geschildert wird. Die vielen Probleme, mit denen man heute tatsächlich zu kämpfen hat. Das werden die Zeiten sein, die vor uns liegen und in die wir schon reingeraten sind. Und dann kommt noch einiges andere auf uns zu, gräulige Zeiten. Und da sagt Jesus, und dann werdet ihr berührt werden von dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr standhaft bleibt und dass er einmal zu denen zählt, die daran teilhaben dürfen, wo wir in der Bibelschullektion darüber gesprochen haben, die mal eingehen dürfen in die Herrlichkeit des Himmels. Und so ist damals tatsächlich Pfingsten die Geburt der neutestamentlichen christlichen Gemeinde geworden. Und wenn morgen die Leute in die Kirche gehen oder auch woanders hinfahren, dann sollten wir daran denken. Jesus hatte das den Jüngern vorausgesagt, was kommen wird. Das Evangelium hat auch uns berührt. Das Evangelium wurde verkündet, auch heute die Stimme der Hoffnung in manchen Ländern, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Und wir haben hier vernommen, dass diejenigen, ehe Jesus wiederkommt, die aufgeschlossen waren für die Botschaft, denen aber vielleicht die Erkenntnis fehlte, wie wir gelesen haben hier, die Aufrichtigen, die werden dazu geführt werden zu denen, die einmal die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das alles sehen und erleben dürfen. Dass wir uns erinnern können an das, was früher war. Vieles hat sich verändert. Und dass wir das erfahren können, was heute geschieht und noch in der Zukunft und die Zeit nach diesen Texten wird nicht besser werden, sondern schlechter. Aber die Kraft Gottes wird uns Mut geben, wird uns Freudigkeit schenken und wir denken daran, die Ausgießung des Frühregens, aber auch die Ausgießung des Spätregens. Mögen wir zu denen zählen, die unter diesem Segen Gottes stehen, dass wir einmal das erleben, von dem der letzte Text spricht, den ich anführe, und zwar hier in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 und 11. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 und 11. Und da wird uns berichtet, der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Sein ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Möge Gott uns die Kraft geben in dieser Zeit, dass wir einmal teilhaben können an dem, was Jesus den Jüngern verheißen hat. Sie werden seine Herrlichkeit sehen, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Deswegen die Botschaft, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werden Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Amen. Unser großer Gott und lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass wir heute Vormittag an deinem heiligen Sabbattag zusammen sein konnten, um uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Wir danken dir, dass durch Jesus die Gemeinde gegründet wurde in neutestamentlicher Zeit. Wir danken dir, dass wir dazugehören dürfen und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns geführt und geleitet hast, unsere Erkenntnis vermehrt hast in dem, was du den Aposteln nahegebracht hast, die es uns weitergegeben haben. Wir bitten dich, du möchtest mit uns sein in der Zeit, die vor uns liegt und die wir zum Teil schon erleben, wo manches durcheinander geschieht, wo Probleme aufkommen, wo Nöte uns berühren. Und da bitten wir dich, du möchtest auch da uns die Kraft des Heiligen Geistes schenken, dass wir bewahrt bleiben in dieser Welt und dass wir einmal teilhaben dürfen an deinem Reich. Du kennst uns alle, die wir uns beugen vor dir. Du kennst unsere Probleme, mancherlei Nöte, mancherlei Sorgen und Gebrechen. Aber wir bitten dich, du möchtest uns immer wieder helfen, dass wir das, was du durch Jesus uns hast vermitteln lassen, uns immer wieder in unsere Erinnerung, in unser Gedächtnis bringst. Hilf, dass noch vielen Menschen in dieser Welt und auch in unserem Lande die frohmachende Botschaft nahegebracht wird, das ewige, unveränderbare Evangelium. Vergib uns all unsere Schuld und schenk uns Freudigkeit in diesem Glauben an dich und an deinen göttlichen Sohn. Halte deine Hände über uns an diesen Tagen, begleite uns auch wieder zurück in unsere Heime. Hilf, dass noch vielen Menschen die frohmachende Botschaft auch in unserem Land vermittelt wird. Und schenk uns deinen göttlichen Segen und darum bitten wir dich um Jesu Willen. Amen.
Zur Predigt von Bruder Müller möchte ich noch ergänzen. Und zwar lese ich folgenden Text. Im Live-Magazin erklärte die katholische Kirche am 30. Oktober 1950, unsere Gegner äußern manchmal, dass keine Glaubenslehre dogmatisch gehalten werden solle, welche in der Heiligen Schrift nicht deutlich gelehrt wird. Die protestantischen Kirchen haben aber dennoch selbst solche Lehren angenommen wie die Trinität, also die Dreieinigkeit, für die es keine genaue Autorität in den Evangelien gibt. Interessant ist weiter das Dekret, welches Kaiser Theodosius nach dem Konzil von 381 erließ. Und dort verkündete er, so glauben wir gemäß der Lehre der Apostel und des Evangeliums an die alleinige Göttlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, unter Annahme gleicher Hoheit und liebevoller Dreieinigkeit. Alle, die diesem Glauben anhängen, sollen nach unserem Befehle den Namen katholische Christen tragen. Dementsprechend kann man heute auch sagen, alle, die den Sonntag halten, sind katholische Christen. Auf dem Konzil zu Chalcedon aus dem Jahre 451 wurden die Beschlüsse der Synoden von Nicäa 325 und Konstantinopel 381 bestätigt, bekräftigt und als ökumenisch anerkannt. Das sogenannte athanasische Glaubensbekenntnis, welches heute Niceno-Konstantinopolitanum genannt wird, ist zwischen dem Ende des 4. Jahrhunderts und dem Ende des 6. Jahrhunderts schriftlich verfasst worden. Es ist heute noch in der römisch-katholischen und in anderen Kirchen gültig. Darin wird erklärt, wir glauben, dass jeder der drei Personen der Dreifaltigkeit der eine wahre, vollständige und vollkommene Gott ist. Gottes Sohn ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist leidensunfähig und unsterblich in der Gottheit, aber in der Menschheit ist er gestorben und wurde begraben. Wir glauben auch an den Heiligen Geist, der vollkommener und wahrer Gott ist. Wer aber selig werden will, muss dies von der heiligsten Dreifaltigkeit glauben. Neuneros, der Glaube der Kirchen in den Urkunden der Lehrverkündigung, Seite 552. Weiter heißt es im Handbuch für den Katholiken von heute, Seite 11. Das Geheimnis der Trinität ist die zentrale Lehre des katholischen Glaubens. Auf ihr basieren alle anderen Lehren der Kirche. Vergleiche auch Großer katholischer Katechismus 1948, Seite 40, sowie Katechismus der katholischen Kirche 2005, Seite 41 und folgende. Wir lesen weiter aus dem Lehrbuch der katholischen Religion 1895 von Dr. A. Glattfelter, Seite 48. Die christliche Kirche verlegte den gottgeweihten Ruhetag auf den ersten Wochentag. Der Sonntag ist demnach der Ehrentag der hochheiligen Dreieinigkeit. Kirchenvater Augustin wird von heutigen Theologen noch oft und gern zitiert, weil er immer noch als Autorität in Glaubensfragen gilt, besonders wenn es die Gottheit betrifft. Interessanterweise kennt die Heilige Schrift nicht den Begriff der Gottheit. In neueren Ausgaben wie in der Mängelbibel wurde sehr oft Gottheit zusätzlich eingesetzt, wenn Gott steht oder göttliches Wesen oder Göttlichkeit, welches auch in den Büchern von Ellen G. White durchgeführt wurde. Der Begriff Gottheit hängt mit der Tradition unserer Vorväter zusammen und kommt nach meinen Vermutungen erst zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert auf. Denn der Begriff Gottheit widerspricht der Heiligen Schrift. Wir müssen uns fragen, warum haben die Apostel nicht gesagt, Gott Heiliger Geist, beziehungsweise Gott Sohn? Sohn Gottes, ja, das haben sie gesagt. Aber ist Jesus Christus, Jahwe der Messias, Gott? Nein, er selbst unterstellt sich dem Vater und hat vollkommen seinen Willen getan. Er ist ein leuchtendes Beispiel für uns alle, die glauben an den Vater und auch an den Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist kommt vom Vater und dem Sohne. Und ohne Jesus Christus, Jahwe den Messias, können wir gar nichts tun. Nur durch ihn kommen wir zum Vater. Daher, der Messias bezeugt mit dem Zitat aus dem 5. Mose 6,4: Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einer. Und das erste Gebot sagt ganz deutlich: Ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So merke auf, du Hörer, denn alle Völker wandeln ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber wandeln im Namen Jahwes, unseres Gottes, immer und ewiglich. Micha 4, Vers 5. Die Namen unseres Gottes, Jahwe, und seines Sohnes, Jahwe, wurden aus dem Hebräischen bzw. Aramäischen, der Muttersprache des Messias und seiner Jünger, entnommen. Vergleiche Apostelgeschichte 26,14. Das heißt also, der Name unseres alleinigen Gottes, so wie ihn die Israeliten früher angerufen haben und wie er noch in den jüdischen Bibeln und hebräischen Bibeln geschrieben steht, zum Beispiel der Bethel Edition, lautet Jahwe. Siehe auch dazu die Predigt von Daniel Seidenberg. Jahwe ist sein Name. Dasselbe gilt für seinen Sohn, der in Wirklichkeit im Hebräischen Jahwe, der Messias, heißt. Jahwe bedeutet, Jahwe rettet. Und der Messias bedeutet, der Gesalbte. Im Vorwort der Elberfelder Bibel steht: Im Grundtext stehen die Buchstaben JHWH, Julius Heinrich Walter Heinrich. Die Entscheidung wurde bei der Revision für Herr, Herr in vier großen Buchstaben, anstatt für Jahwe getroffen. Siehe 2. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Abvers 13 bis 16, lesen wir: Ich gebiete dir vor dem Angesicht Jahwes, der alles Leben schafft, und vor dem Messias Jahwe, der vor Pontius Pilatus sein herrliches Bekenntnis abgelegt hat, Führe den dir erteilten Auftrag so aus, dass du ohne Flecken, ohne Tadel bleibst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jahschua dem Messias, die der Selige und allein Gewaltige zu rechter Zeit eintreten lassen wird, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Hier spricht der Apostel Paulus sehr deutlich über unseren alleinigen Gott Jahwe. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Amen. Weiter lesen wir im Römerbrief, Kapitel 10, Abvers 12. Denn hier gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Sie alle haben ja einen und denselben Herrn, der sich reich erweist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Ab Vers 16 lesen wir weiter. Aber nicht alle sind der Heilsbotschaft gehorsam gewesen. Sagt doch Jesaja. O Jahwe, wer hat unserer Predigt Glauben geschenkt? Mithin kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber geschieht durch das Wort Jahwes. Wir lesen weiter im Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 5. Eine solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie in dem Messias Jahschua auch vorhanden war. Denn obgleich er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Jahwe gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst seiner Herrlichkeit, indem er Knechtgestalt annahm und in seiner äußeren Erscheinung dem Menschen gleich ward und in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Jahwe ihn auch so hoch erhöht und ihm einen Namen verliehen, der höher ist als jeder andere Name, damit in dem Namen Jahschua sich die Knie aller derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jahschua der Messias der Herr sei, zur Ehre Jahwes des Vaters. Wir kommen jetzt zu einem weiteren hochinteressanten Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Abvers 16 bis 21. Wir wissen, dass jeder, der aus Jahwe erzeugt ist, nicht sündigt, sondern wer aus Jahwe erzeugt ist, bewahrt sich selbst. Und der Böse rührt ihn nicht an. Wir wissen, dass wir Jahwes Kinder sind, die ganze Welt dagegen sich in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen aber auch, dass der Sohn Jahwes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, um den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jahschua, dem Messias. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Liebe Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Wer ist nun der Wahrhaftige? Die Antwort steht im folgenden Vers, Johannes 8, Vers 26. Vieles hätte ich über euch noch zu sagen und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und ich, das ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. So sprach Jahschua. Weiter. Im Johannes Kapitel 7, Vers 28. Da rief Jahschua im Tempel, wo er lehrte, laut aus: Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich stamme. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger da, der mich gesandt hat, den ihr aber nicht kennt. Und weiter steht in der Offenbarung des Messias im Kapitel 6, Vers 10. Sie rief mit lauter Stimme: Wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Jahwe, verziehst du noch mit dem Gericht und rächst unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde? Alle Einsetzungen des Namen Jahwes wurden anhand der hebräischen Bibel und der jüdischen Bibel überprüft, kontrolliert und bestätigt. Halleluja. Amen. Daher lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Abvers 1. Jeder, der da glaubt, dass Jahschua der Messias sei, ist aus Jahwe erzeugt. Und jeder, der seinen Vater liebt, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Jahwe lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Jahwe, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. So steht weiter geschrieben im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 und folgende. Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jeschua, den Messias, der gerecht ist. Und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Weiter steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 1, was von Anfang an da war und was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jeschua, dem Messias. Und solche schreiben wir euch, auf dass eure Freude vollkommen sei. Wir lesen aus Seventh-day Adventist Enzyklopädie 1976 biblisches Grundsatzverhalten, auch von den Herausgebern des Adventistischen Bibelkommentars vertreten, SDAE, Band 10, Seite 411. Aufgrund der biblischen Prophezeiungen und der Schriften von Ellen G. White erwarten die Siebentags-Adventisten den schließlichen Erfolg der ökumenischen Bewegung, sowohl bezüglich der Beseitigung der Trennungen innerhalb des Protestantismus als auch hinsichtlich der Wiedervereinigung der Christenheit, indem die Kluft, welche die nicht-katholischen Religionsgemeinschaften von Rom trennt, überbrückt wird. Die ökumenische Bewegung wird dann eine gemeinsame Anstrengung unternehmen, die Welt zu vereinigen und universalen religiös-politischen Kreuzzug in Anspruch nehmen, um alle Andersdenkenden zu beseitigen. Siebenten-Tags-Adventisten betrachten diesen Kreuzzug als den großen Abfall, den Johannes in der Offenbarung als Babylon die Große bezeichnet. Sie meinen deshalb, dass Gottes letzte Gnadenbotschaft an die Welt vor der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit aus einer Warnung vor dieser großen Abfallbewegung besteht und aus einem Ruf an alle, die dem Herrn treu bleiben wollen, die Kirchen, die daran beteiligt sind, zu verlassen. Wir lesen weiter aus dem Advent-Echo der Sieben-Tags-Adventisten. Nummer 4, 1974, 73. Jahrgang, Advent Verlag, Hamburg. Als im Jahre 1931 die Glaubenslehren der Adventisten neu formuliert wurden, brachte man die Wesensgleichheit Christi und des Heiligen Geistes mit dem Vater klar zum Ausdruck. Seither wird der Heilige Geist in unserer Literatur als die dritte Person der Gottheit bezeichnet. Ein Glaubensbekenntnis, das uns mit den meisten christlichen Kirchen verbindet. Das heißt allerdings auch, den Weg zur Ökumene, also zum Papsttum, vorzeigt. Editor. Also, diese Auszüge besagen, bestätigen die Vergangenheit unserer Gemeinschaft. George Knight schreibt in seinem Buch mit dem treffenden Titel »Es war nicht immer so«: Die meisten Pioniere der Adventbewegung könnten heute nicht Mitglied einer Adventgemeinde werden, jedenfalls nicht, wenn sie zuvor allen 27 Glaubensüberzeugungen der Gemeinschaft zustimmen müssten. Seite 13. Auf Seite 195, Seite 196 lesen wir weiter. Es ist die prophetische Zusammenschau der Siebentags-Adventisten, sowohl von anderen Adventisten und Sabbathaltern, als auch von anderen Christen unterscheidet. Die Theologie des großen Kampfes, zum ersten Mal von Bates, Mitte der 1840er Jahre ausgearbeitet, führte dazu, dass sich der Adventismus als eine prophetische Bewegung verstand und deshalb auch Missionare in alle Teile der Erde sandte, damit die Botschaft der drei Engel überall gehört wird, ehe der Tag der großen Ernte anbricht. Wenn diese Vision verblasst, verliert der Siebentags-Adventismus seine Einzigartigkeit. Statt einer dynamischen prophetischen Bewegung wäre er dann nur noch eine ziemlich unbedeutende Glaubensgemeinschaft mit ein paar merkwürdigen Sonderlehren. Und siehe hier, dies hat sich alles schon erfüllt. Weiter steht geschrieben, die Gemeinschaft muss immer daran denken, dass ein Gedanke, der in der Bibel nicht deutlich gelehrt wird, niemals zu einer Glaubenslehre gemacht werden darf. Niemals? Hier steht der komplette Widerspruch, denn die Trinität ist nicht in der Bibel deutlich gelehrt worden. Das heißt, Satans Verführungen hat das Volk Gottes verführt. Jeder steht allein vor Gott. Wer diese Warnung verwirft, verwirft sein Leben. Achte darauf, Ellen G. White hat gewarnt. Das Alpha ist da gewesen. Aber das Omega wird mit einem viel größeren Maße auftreten. Dass selbst die Heiligen verführt werden. Und davor hat Joshua gewarnt. Seht acht, lasst euch nicht verführen. Und so steht in Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Standhaftigkeit, die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Jahwes und den Glauben an Joshua. Halleluja. Amen. Im großen Kampf steht noch auf der Seite 539. Wenn wir uns von dem Zeugnis des Wortes Gottes abwenden und falsche Lehren annehmen, weil unsere Väter sie lehrten, fallen wir unter die über Babylon ausgesprochenen Verurteilung. Wir trinken vom Wein ihres Grolls. Einer, der bemerkte, dass eine Veränderung in den Grundzügen unseres Werkes stattfand, war A.W. Spalding. Vor 60 Jahren schrieb er, vor mir stehen zwei oder drei große Fragen. Eine davon ist die Geschichte der trinitarischen und antitrinitarischen Lehren unter uns. Ich habe bemerkt, dass einige unserer leitenden Männer der Trinitätslehre anfangs widerstanden. Wenigstens wird dies durch bestimmte Trinitarier deutlich gemacht. Es gibt für mich einen Bereich des Zwielichtes in dieser Geschichte, und ich möchte, dass dies aufgeklärt wird. Haben all die Väter gesündigt? Und wenn dem so ist, haben sie bereut? Wie kann man eine Einheit im Glauben beweisen, wenn unsere Pioniere Arianer, also Antitrinitarier waren, und wir als ihren Nachfolger Athanasier, Trinitarier sind? Brief von A.W. Spalding an H.C. Lacy vom 2. Juni 1947. Wir lesen weiter im Review und Herald vom 1.8.1893, 4. Christus sagt von denen, die sich ihrer Erkenntnis rühmen und doch nicht darin wandeln. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch und du, Kapernaum. Ellen G. White schreibt, Siebentags-Adventisten, die ein großes Licht erhalten haben. Weiter, die du in den Himmel erhoben bist, was deine Vorzüge betrifft, sagt Ellen G. White. Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden, denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Nach Matthäus, Kapitel 11, Vers 22 und 23. Weiter schreibt Ellen G. White in Christus kommt bald, Nummer 4, Seite 37, in Klammern 48. Die Gemeinde ist im Zustand von Laodicea. Gott ist nicht in ihrer Mitte gegenwärtig. 1 NL 99 von 1898. Weiter steht im großen Kampf, Seite 385. Babylon wird die Mutter der Huren genannt. Offenbarung 17,5. Unter den Töchtern müssen Kirchen sinnbildlich dargestellt sein, die an ihren Lehren und Überlieferungen festhalten und ihrem Beispiel folgen, die Wahrheit und Anerkennung Gottes zu opfern, um eine gesetzwidrige Verbindung mit der Welt einzugehen. Die Botschaft aus Offenbarung 14, die den Fall Babylons verkündigt, muss auf religiöse Gemeinschaften Anwendung finden, die einst rein waren, aber verderbt worden sind. Zum Abschluss lesen wir aus dem Buch Erfahrung und Gesichte von Ellen G. White, Seite 118. Die verschiedenen Parteien der bekenntlichen Adventgläubigen haben alle ein wenig Wahrheit, aber Gott hat alle diese Wahrheiten seinen Kindern gegeben, die sich für den Tag Gottes vorbereiten. Er hat ihnen auch Wahrheiten gegeben, die keine dieser Parteien kennt noch versteht. Dinge, die ihnen versiegelt sind, hat der Herr diejenigen geöffnet, die sie sehen wollen und bereit sind, sie zu verstehen. Wenn Gott neues Licht mitzuteilen hat, so wird er seinen Erwählten und Geliebten das Verständnis dafür öffnen, ohne dass sie nötig haben, von denen erleuchtet zu werden, die in Finsternis und Irrtum sind. Es wurde mir die Notwendigkeit gezeigt, dass diejenigen, die glauben, dass wir die letzte Gnadenbotschaft haben, von denjenigen getrennt sind, die täglich neue Irrtümer in sich aufnehmen. Ich sah, dass weder jung noch alt ihren Versammlungen beiwohnen sollten. Denn es ist Unrecht, sie zu ermutigen, während sie Irrtum lehren, der ein tödliches Gift für die Seele ist, und solche Lehren lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Der Einfluss solcher Versammlungen ist nicht gut. Wenn Gott uns von solcher Finsternis und solchen Irrtümern freigemacht hat, sollten wir feststehen in der Freiheit, womit er uns freigemacht hat, und uns der Wahrheit freuen. Es missfällt Gott, wenn wir hingehen und Irrtümern lauschen, ohne dass wir verpflichtet sind zu gehen. Es sei denn, dass er uns zu solchen Versammlungen, wo der Irrtum durch die Macht des Willens dem Volke aufgezwungen wird, sendet. So wird er uns nicht bewahren. Die Engel wachen nicht mehr über uns und wir sind den Anschlägen des Feindes ausgesetzt, um durch ihn und die Macht seiner bösen Engel verfinstert und geschwächt zu werden. Das Licht um uns herum wird mit der Finsternis befleckt. Wir lesen weiter aus Erfahrung und Gesichte von Angie White, Seite 271. Das Licht, welches die wartenden Seelen umgab, drang überall hin, und diejenigen in den Kirchen, die etwas Licht hatten und noch nicht die drei Botschaften gehört oder verworfen hatten, gehorchten dem Rufe und verließen die gefallenen Kirchen. Viele waren während der Verkündigung dieser Botschaften in die Jahre gekommen, wo sie selbst Rechenschaft ablegen mussten. Das Licht umgab sie, und sie hatten das Vorrecht, Leben oder Tod zu wählen. Einige zogen das Leben vor und traten in die Reihe derer, die auf den Herrn warteten und alle seine Gebote hielten. Die dritte Botschaft sollte ihr Werk ausführen. Alle sollten durch dieselbe geprüft werden. Und die teuren Seelen sollten aufgefordert werden, aus den religiösen Gemeinschaften auszutreten. Eine unwiderstehliche Macht bewegte die Heiligen, während die Offenbarung der Kraft Gottes ihre ungläubigen Verwandten und Freunde mit Furcht und Zurückhaltung erfüllte, sodass sie es nicht wagten, noch die Kraft dazu hatten, diejenigen zurückzuhalten, die das Wirken des Geistes Gottes an sich selbst wahrnahmen.